Wir haben heute Morgen das Thema wahre und falsche Frömmigkeit. Matthäus 23 und seine Aktualität heute. Wahre und falsche Frömmigkeit. Es geht um eine heilsentscheidende Frage. Ist meine Frömmigkeit echt? Stehe ich im rettenden, lebendigen Glauben an den Herrn Jesus Christus? Oder ist es eine unechte Frömmigkeit? Und Matthäus 23, das kommt ja vor dem bekannten Endzeitkapitel, Matthäus 24, die Rede, die der Herr hier hält, ist seine letzte, die er an das ganze Volk gehalten hat. Die Endzeitrede, die in 24 folgt, die wird dann nur noch an die Jünger gesprochen. Damit hat sich der irdische Herr Jesus Christus sozusagen verabschiedet vom Volk und von den Pharisäern und Schriftgelehrten und hat ihnen nochmal den Spiegel vorgehalten, hat ihnen gesagt, wo es mangelt an ihrer Frömmigkeit, wo äußerer Schein vorherrscht, wo Satan ihnen den Sinn benebelt hat. Es ist die drastischste Rede, die der Herr gehalten hat, die ihn sicherlich dann auch mit ans Kreuz geführt hat. Denn keiner lässt sich wohl so gern den Spiegel vorhalten. Hoffentlich sind wir da anders heutzutage. Es wird auch an uns einiges an Fragen hier kommen. Und wenn wir diese Rede jetzt lesen, ist es schockierend und aufrüttelnd, aber sehr wahr und zutreffend. Wir lesen Matthäus 23, ab Vers 1. Da redete Jesus zu den Menschenmengen und zu seinen Jüngern und sagte: Auf Moses Lehrstuhl haben sich die Schriftgelehrten und Pharisäer gesetzt. Alles, was sie euch sagen, das ihr halten sollt, das haltet und tut. Aber nach ihren Werken sollt ihr nicht handeln, denn sie sagen es wohl, tun es aber nicht. Sie schnüren schwere und unerträgliche Lasten und legen sie den Menschen auf die Schultern. Aber sie selbst wollen diese nicht mit einem Finger bewegen. Alle ihre Werke aber tun sie, damit sie von den Leuten gesehen werden. Sie machen ihre Gebetsriemen breit und die Säume an ihren Gewändern groß. Sie lieben die Ehrenplätze bei den Gastmählern und die ersten Sitze in den Synagogen und die Begrüßungen auf den Märkten und dass sie von den Menschen Rabbi, Rabbi, das heißt Meister oder Lehrer, genannt werden. Aber ihr sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn einer ist euer Meister, Christus. Ihr aber seid alle Brüder. Und ihr sollt niemanden Vater nennen auf Erden. Damit ist gemeint im geistlichen Bereich, ja, der leibliche Vater natürlich ausgenommen. Ihr sollt niemanden Vater nennen auf Erden, denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist. Und ihr sollt euch nicht Meister nennen lassen, denn einer ist euer Meister, Christus. Der Größte unter euch soll euer Diener sein. Denn wer sich selbst erhöhen wird, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigen wird, der wird erhöht werden. Soweit die Rede an das Volk und an die Jünger. Und jetzt kommt ein ganz klarer und tiefer Einschnitt. Jetzt richtet sich der Herr direkt an die Pharisäer und Schriftgelehrten, also die Theologen in seiner Zeit. Wehe euch! Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr das Himmelreich zuschließt vor den Menschen. Ihr kommt nicht hinein, und die hinein wollen, lasst ihr nicht hineingehen. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr die Häuser der Witwen fresst und zum Vorwand lange Gebete sagt. Darum werdet ihr ein umso schwereres Gericht erleiden. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr Land und Meer durchzieht, damit ihr einen Proselyten, das heißt einen Anhänger, macht. Und wenn er es geworden ist, macht ihr ihn zu einem Kind der Hölle, doppelt so schlimm wie ihr. Wehe euch, blinde Führer, die ihr sagt, wenn jemand beim Tempel schwört, das gilt nichts, wer aber beim Geld, beim Gold des Tempels schwört, der ist gebunden. Ihr Narren und Blinden, was ist größer, das Gold oder der Tempel, der das Gold heiligt? Und wenn jemand beim Altar schwört, das gilt nichts. Wer aber beim Opfer schwört, das darauf ist, der ist gebunden. Ihr Narren und Blinden, was ist größer, das Opfer oder der Altar, der das Opfer heiligt? Darum, wer beim Altar schwört, der schwört bei diesem und bei allem, was darauf ist. Und wer beim Tempel schwört, der schwört bei diesem und bei dem, der darin wohnt. Und wer beim Himmel schwört, der schwört beim Thron Gottes und bei dem, der darauf sitzt. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr Minze, Anis und Himmel verzehntet und lasst das Wichtigste im Gesetz außer Acht, nämlich das Gericht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Dieses sollte man tun und jenes nicht lassen. Ihr blinden Führer, die ihr Mücken aussiebt und Kamele verschluckt. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr die Becher und Schüsseln außen reinigt, inwendig aber sind sie voller Raub und Unmäßigkeit. Du blinder Pharisäer, reinige zuerst das Innere des Bechers und der Schüssel, damit auch das Äußere rein wird. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr seid wie die übertünchten Gräber, die von außen hübsch erscheinen, aber inwendig voller Totengebeine und voller Unreinheit sind. So auch ihr, von außen erscheint ihr vor den Menschen gerecht, aber inwendig seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr den Propheten Gräber baut und die Grabmäler der Gerechten schmückt und sagt, hätten wir zu den Zeiten unserer Väter gelebt, dann hätten wir uns nicht mitschuldig gemacht am Blut der Propheten. So gebt ihr gegen euch selbst Zeugnis, dass ihr Kinder derer seid, die Propheten ermordet haben. Die Propheten ermordet haben. Wohlan, so erfüllt auch ihr das Maß eurer Väter. Ihr Schlangen, ihr Otternbrut, wie wollt ihr der höllischen Verdammnis entkommen? Darum seht, ich sende Propheten und Weise und Schriftgelehrte zu euch. Und einige von ihnen werdet ihr töten und kreuzigen. Und einige werdet ihr in euren Synagogen geißeln und werdet sie verfolgen von einer Stadt zur anderen. Damit über euch all das gerechte Blut kommt, das auf Erden vergossen wurde, vom Blut des gerechten Abel an bis hin zum Blut des Zacharias, des Sohnes Berechias, den ihr ermordet habt zwischen dem Tempel und dem Altar. Wahrlich, ich sage euch, dies alles wird über dieses Geschlecht kommen. Und nun wendet sich der Herr Jerusalem zu. Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel sammelt, und ihr habt nicht gewollt. Seht, euer Tempel soll euch wüst hinterlassen werden. Denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sagt, gelobt sei, der da kommt, im Namen des Herrn. Wir wollen uns erheben zum Gebet. Herr, wir stehen erschüttert vor diesen deinen Worten, die du damals an die religiösen Führer in Israel gerichtet hast, die aber genauso heute an unsere Christenheit gerichtet sein können und auch sind. Herr, lass uns erkennen, wo wir selber uns verändern lassen müssen, wenn wir auf dem schmalen Weg zum Himmelreich wandeln wollen. Amen. Das war eine harte Rede und wer kann sie hören? Die damaligen religiösen Führer haben sie nicht akzeptiert und haben das erfüllt, was Jesus auch hier vorausgesagt hat. Sie töten die Propheten und die Schriftgelehrten, die zu ihnen gesendet sind. Ja, noch schlimmer, sie töten den Messias selber, indem Satan ihre Augen verblendet hat und sie ihn nicht angenommen haben. Diese Rede selber ist also nochmals Prophetie auf das, was einige Tage später dann eingetroffen ist, als sie Jesus, den Herrn, den Messias, den Heiland der Welt ans Kreuz geschlagen haben. Jesus war willig, den Leidensweg zu gehen. Er hat ungekürzt die Wahrheit gesagt, ohne Rücksicht auf seine Person. Er war bereit, als das sündlose Gotteslamm sein Leben in den Tod zu geben. Und damit kann er uns ein Vorbild sein. Wir sind zwar nicht Jesus, aber wir sollten auch keine Angst haben vor Menschen. Die wahre Gottesfurcht treibt die Menschenfurcht aus. Und nur so können wir das Wort Gottes auch in unserer Zeit unverkürzt und unverfälscht verkündigen. In vielen Kirchen werden diese Stellen ganz weggelassen. Es gibt eine Perikopenordnung und da stehen oft nur sehr angenehme, sehr positive Stellen aus der Heiligen Schrift. Aber alles, was mit Gericht, mit Verdammnis, mit Anklage zu tun haben könnte, wird weitgehend heute unterschlagen in vielen Kirchen, kommt in Perikopenordnungen nicht vor. Und dieses Kapitel ist auch ein sehr stiefmütterlich behandeltes, gerade weil es so deutliche Dinge uns vor Augen hält. Nun, die Glaubensrichtung der Pharisäer war die beste und frömmste in der damaligen Zeit. Es war nicht die schlechteste. Es waren nicht die Zeloten, die andere erdolcht haben. Oder die Herodianer, die mit den Fürsten geliebäugelt haben. Oder die Sadduzäer, die liberalen Theologen, die im Grunde Ungläubige waren, die nicht an ein Leben nach dem Tod glauben, auch nicht an die Existenz von Engeln, die überhaupt rationalistisch mit ihrem Verstand alles relativiert haben, was in der Tora, in den Büchern Mose stand. Nein, die Pharisäer, das war die beste und frömmste Richtung in der damaligen Zeit. Und gerade an sie richtet sich der Herr, auch an die Schriftgelehrten allgemein. Das sind auch die anderen enthalten, aber die Pharisäer werden hier speziell angesprochen. Denn sie heißen auch auf Deutsch die Reinen, die sich für rein halten, für besser als die anderen. Und die den anderen auch solche Vorschriften machten. Sie sollen sich auch so reinigen. Viel Äußerliches, ohne oftmals die dazugehörige innere Umwandlung. Sicherlich, das Äußere kann ein Spiegelbild, ein Abbild des Inneren sein. Auch bei uns, wie wir uns geben, uns kleiden, uns äußern. Aber wenn das Äußere nur eine Schale ist, eine Verkleidung ohne innere geistliche Erneuerung, dann nützt es alles nichts. Viel wichtiger ist das Herz. Wenn der Herr Jesus Christus hier die Pharisäer und Schriftgelehrten als Heuchler bezeichnete und richtete, dann verurteilte er den edelsten Teil des Volkes Israel. Und er richtete ja selber die bessere Gerechtigkeit auf des neuen Gottesvolkes, wo er sagt in der Bergpredigt, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Pharisäer und Schriftgelehrten, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Da ist keine neue Gesetzlichkeit verkündet. Wir werden ja nicht gerecht aus des Gesetzeswerken, des mosaischen Gesetzes, sondern aus dem Glauben an Jesus Christus. Und daraus folgen die Werke des Glaubens, nicht die Werke des Gesetzes, die Werke des Glaubens oder auch die Frucht des Geistes, von der wir am ersten Abend gehört haben. Der Kreis schließt sich. Wie ihr seht. Das große Problem der Pharisäer und Schriftgelehrten war die Heuchelei, weil sie sich und andere mit ihren vielen Geboten, die sie noch zusätzlich zur Tora ergänzt hatten, überfordert haben. Sie haben sich und die anderen damit überfordert, haben einen neuen Heilsweg konstruiert. Und noch heute werden bis ins Detail Dinge vorgeschrieben. Wenn ihr nach Israel reist, werdet ihr sehen, die man alle als orthodoxer Jude einhalten muss, um gerecht zu sein vor Gott. Sie meinen es wirklich sehr ernst, aber es ist manchmal geradezu peinlich und lächerlich, wenn man heute ein Beispiel mal bringt, zum Beispiel am Sabbat, ja, da werden zum Beispiel in orthodox geprägten Hotels die Fahrstühle so eingestellt für die orthodoxen Juden, dass man nicht drücken muss. Die fahren dann automatisch immer von Stock zu Stock, ja, weiß nicht, was schon mal erlebt hat, ohne dass man drücken muss, der hält auf jedem Stock an. Manchmal, wenn man am 11. Stock im Hotel war, musste man, weiß nicht, fast 10 Minuten warten, bis man dann unten war. Aber das hängt damit zusammen, dass man kein Feuer machen soll am Sabbat. Und ein Knopf drücken ist für die orthodoxen Juden auch ein Feuer machen in moderner Zeit. So wird das Gesetz ausgelegt, um gerecht zu sein, in einer geradezu absonderlichen Weise. Man darf auch nur eine bestimmte Zahl Schritte gehen und so weiter. Und dadurch hält man sich dann für gerecht. Und es wird dann sehr böse auf die geguckt, die das nicht einhalten. Der Herr Jesus sagt ganz klar, dass damit das Zentrum aus der Mitte gerückt ist und Nebensächlichkeiten ganz zentral betont werden. Und das führt zur Heuchelei. Denn im Grunde gibt es dann auch viele Methoden, um solche starren Gebote zu übergehen. Zum Beispiel, wenn man dann mehr als 1 Kilometer reisen muss am Sabbat, hat man sich früher einen Wassersack auf ein Reittier gelegt. Und auf dem Wasser durfte man weiter reiten als zu Fuß. Also ist man dann auf diesem Wassersack, auf dem Esel gesessen, konnte dann sich also weiter bewegen als 1 Kilometer. So einfallsreich war man dann. Und es ist also dann geradezu ins Lächerliche gegangen. Hat gar nichts mehr mit dem ursprünglichen Gotteswillen zu tun. Nun aber die Frage, ich habe drei Fragen als Leitgedanken heute Morgen. Erstens, wie stellte sich die falsche Frömmigkeit zur Zeit unseres Herrn Jesus dar? Ich kann jetzt nicht alles ausführlich hier in dieser Zeit mit uns betrachten, aber so einige Schwerpunkte, einige thematische Zusammenfassung dieser falschen Frömmigkeit. Und dann als zweites, wie zeigt sich die falsche Frömmigkeit in heutiger Zeit? Nochmal einige Dinge, die heute auch bei uns in der Christenheit besonders schief laufen, auch nach meiner Sicht. Und dann als drittes, wie sieht die echte Frömmigkeit im Sinne eines rettenden, wahren Glaubens aus? Also erstens, wie stellte sich die falsche Frömmigkeit zur Zeit Jesu dar? Ich kann jetzt hier keinen zeitgeschichtlichen Vortrag halten, sondern es geht um einige Schwerpunkte, was auch hier im Kapitel 23 besonders betont wird. Zunächst einmal, falsche Frömmigkeit macht den Menschen selber größer und frommer, als er ist. Da wird etwas vorgegeben, was nicht da ist. Und man verkündigt eine steile Lehre, ohne mit dem Leben dahinter zu stehen. Das war auch die Not damals bei vielen, dadurch, dass man die Menschen auch überfordert hat mit unwesentlichen Nebensächlichkeiten. Und diese Schriftgelehrten und Pharisäer, sie sitzen auf dem Stuhl des Mose. Und was Mose gelehrt hat, war natürlich nicht falsch, denn es war ihm ja von Gott geschenkt, grundsätzlich. Der Lehrstuhl, das Katheder der Verkündigung damals. Und so sagt auch der Herr Jesus, alles, was sie euch sagen, dass ihr halten sollt, das haltet und tut. Aber nach ihren Werken sollt ihr nicht handeln, denn sie sagen es wohl, tun es aber nicht. Sie schnüren schwere und unerträgliche Lasten und legen sie den Menschen auf die Schultern. Aber sie selbst wollen diese nicht mit einem Finger bewegen. So was sie dem Volk geboten haben, haben sie selber zum Teil oder vielleicht auch Großteil gar nicht getan. Als Priester waren sie dann etwas Besonderes. Ein Beispiel ist ja das mit dem barmherzigen Samariter, wo dieser Priester und der Levit vorbeigehen. Und der Samariter, der war derjenige, der Ausgestoßene und Verachtete, der dem Armen, der unter die Räuber gefallen war, geholfen hat. Denn die Priester, die hatten vielleicht Angst, sich zu verunreinigen. Der könnte ja schon tot sein, sie durfte keine Leiche anfassen und so weiter. Also da haben sie das Zentrale auch im mosaischen Gesetz vergessen, nämlich die Barmherzigkeit. Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer. Steht schon im Alten Testament. Und da wurden dann diese Reinheitsgesetze über die Barmherzigkeit gestellt, über die Liebe, die doch zentral ist, auch schon im Alten Bund. Ist ja kein Unterschied zwischen dem Gott des Alten und Neuen Bundes, der gleiche Gott, aber es ist eine heilsgeschichtliche Entfaltung von der Verheißung zur Erfüllung. Alten Bund ist der Messias, der das Gesetz vollkommen erfüllt, verheißen. Im Neuen Bund hat uns der Herr Jesus alles erfüllt und uns eingewaschen durch sein Blut. Die falsche Frömmigkeit, bei der falschen Frömmigkeit klafft ein Unterschied zwischen Worten und Werken. Und Nebensächliches wird ins Zentrum geholt und Zentrales an den Rand gedrängt. Die Liebe wurde ganz vergessen dabei. Nach ihren Werken sollt ihr deshalb nicht tun, sagt der Jesus, sondern ihr sollt Werke der Barmherzigkeit tun, wenn ihr seht, dass jemand in Not ist. Ihr sollt helfen, ihr sollt euch nicht dann fernhalten, wegen einem falschen Reinheitsverständnis zum Beispiel. Und deshalb, liebe Geschwister, verkündigen wir heutzutage beides, Gesetz und Evangelium. Wenn man nur das Gesetz verkündigen würde, das gibt es auch heute von manchen Kanzeln, dann schlägt man die Leute mit der Peitsche. Sie kommen so klein mit Hut nachher raus und kommen in Verzweiflung und Depression. Du musst, du sollst, du darfst nicht. Ja, solche Predigten. Wenn man aber das Evangelium verkündigt, dann sagt man, du kannst, weil der Herr Jesus in dir lebt. Er ermöglicht dir, Gutes zu tun. Er schenkt dir Kraft zu vergeben. Du musst es nicht aus eigener Kraft, nicht aus verkrampfter Haltung. Du kannst, weil Jesus in dir lebt und regiert. Als das Gesetz sagt, du musst, und das Evangelium sagt, du kannst, weil Jesus dich dazu bevollmächtigt und leitet. Wir können aus eigener Kraft nicht die Gebote halten, aber Christus in uns durch seinen Heiligen Geist, er kann uns dazu Kraft und Vollmacht und Weisheit schenken. Und deshalb verkündigt auch ihr bitte immer wieder Gesetz und Evangelium. Aber auch nicht das Gesetz weglassen. Das Gesetz hält uns ja den Spiegel vor und zeigt uns, wie unvollkommen, wie unfähig wir sind. und wie sehr wir Jesus brauchen. Und dann schenkt er uns auch die Möglichkeit, in der Liebe auch die Gebote einzuhalten, durch die Liebe zu Jesus und zu dem Nächsten. Denn die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, lesen wir im Römerbrief. Römerbrief, du sollst nicht töten, nicht stehlen, nicht ehebrechen und so weiter. Das ermöglicht alles der Herr in uns. Ein weiteres, was in Matthäus 23 hier steht: falsche Frömmigkeit will von den Menschen gesehen werden. Falsche Frömmigkeit will von den Menschen gesehen werden. In Vers 5 sagt der Herr Jesus: alle ihre Werke tun sie, damit sie von den Leuten gesehen werden. Sie machen ihre Gebetsriemen breit und die Säume an ihren Gewändern groß. Ja, gibt es heute auch prachtvolle Gewänder in vielen Kirchen? Früher sind noch die Patres, das heißt übrigens Vater, soll sich ja niemand so nennen, ja, aber die sind dann mit ihren Gewändern so durch den Ort gelaufen, die Priester. Manche evangelischen Pfarrer tragen heute auch das Kollar, diesen Kragen. Damit geben sie zu erkennen, dass sie im Grunde innerlich katholisch denken. Also das ist alles interessant. Man will also zeigen, ich bin was Besonderes. Und die katholische Kirche unterscheidet ja auch zwischen Priestern und Laien. Da gibt es richtig zwei Klassen, die ganze Priesterklasse bis oben hin zum Papst. Und das alles andere sind die Laien, die nur durch die priesterliche Vermittlung die sakramentale Heilsfülle bekommen können. Man ist also ganz abhängig von einer Priesterklasse. Und das kommt im Grund schon aus der babylonischen Religion, wo die Menschen völlig abhängig waren von der Priesterklasse. Im Neuen Testament haben wir das allgemeine Priestertum der Gläubigen. Man muss nicht ordiniert sein, um das Wort zu verkündigen. Man muss nicht ordiniert sein, um das Abendmahl auszuteilen, sondern jeder wiedergeborene Christ, durch den Geist Gottes geleitet, der diese Gabe hat, darf auch Dienste in der Gemeinde tun, und die sind verteilt. Ja, nicht jeder hat alle Gaben, sondern so wie der Herr es zuteilt. Die falsche Frömmigkeit aber will von Menschen gesehen werden. Ich bin was Besonderes, ich habe ein schönes Gewand an. Aber über die innere Reinheit oder Unreinheit, je nachdem, darüber sagt der Herr später noch einiges. Sie machen dann auch lange Gebetslitaneien. Dagegen wendet sich der Herr Jesus in der Bergpredigt ausführlich, möchte ich hier nur erwähnen. Großartige Rituale, Messen und so weiter. Ein weiteres Kennzeichen einer falschen Frömmigkeit ist, dass ihre Anhänger den ersten Platz einnehmen wollen. Den ersten Platz. Sie sitzen mit Vorliebe vorne. Gut, wenn man predigt, muss man vorne sitzen, sonst ist es zu umständlich, wenn man ganz vorlaufen muss, ist klar. Normalerweise aber setze ich mich auch lieber nach hinten. Aber man kann auch eine falsche Demut vorspielen, wenn man sich ganz nach hinten setzt. Das kann dann auch auffallen. Und so sollte man also nicht jetzt sich ein großes Gewissen machen, ob ich jetzt vorne oder hinten oder in der Mitte sitze, da wo was frei ist oder wo es der Herr einem aufs Herz legt, setze ich mal neben diesen Menschen im Gottesdienst, vielleicht auch Gäste. Ja, da sollte man auch den Platz einnehmen. Ist manchmal auch schlecht, wenn es so Stammplätze gibt, dass immer noch die gleichen da und dort sitzen. Oder wenn dann sogar noch Streit ist, das ist mein Platz. Ja, das gab es ja früher schon in Kirchen. Das ist dann sehr peinlich, vor allem wenn da Fremde noch kommen und das miterleben, dass da Schlägereien um den Platz losgehen. Nein, aber ein weiteres Kennzeichen einer falschen Frömmigkeit ist, dass die Teilnehmer den ersten Platz einnehmen wollen. So heißt es in Vers 6, sie lieben die Ehrenplätze bei den Gastmählern und die ersten Sitze in den Synagogen und die Begrüßungen auf den Märkten und dass sie von den Menschen Rabbi, Rabbi genannt werden. Dazu gleich mehr. Wie tut ihr das, wenn ihr zu einer Gesellschaft eingeladen werdet? Setzt ihr euch dann gleich oben an den Tischrand, wo der Gastgeber an sich setzt? Das wäre sehr unhöflich und damit wird man da natürlich auch wieder weggeschickt. Es ist viel besser, man setzt sich unten hin oder irgendwo in die Mitte. Und dann kann es sein, er bittet einen herauf oder sagt, ach bitte, es kommt jetzt noch ein Ehrengast, setzen Sie sich doch weiter hinunter. Gibt es auch Gleichnisse in der Bibel, wo der Herr Jesus das darstellt. Und es ist immer schlecht, wenn man sich selber den ersten Platz anmaßt. Es gibt sogar mal ein Beispiel, wo Jakobus und Johannes ihre Mutter vorschicken und sie muss fragen, Herr, gibst du meinen Söhnen die Plätze zur Rechten und zur Linken? Aber er sagt, ja, das steht nur dem Vater im Himmel zu, diese Plätze zu verteilen. Und So sollen wir uns also auch nicht vordrängen oder groß präsentieren. Der Demutsweg ist hier der richtige. Aber auch keine falsche Demut, die dann schon wieder zum Hochmut wird. Wenn man wirklich demütig ist, merkt man das gar nicht. Der Herr schenkt es einem einfach so. Aber wenn jemand dann sagt, ich bin der Diener, so wie es der Papst bei seiner Einführung immer wieder sagt, wenn ein neuer Papst kommt, der Diener ist schon gar kein Diener mehr, sondern der Herr natürlich über alle. Und so beansprucht auch das Papsttum die oberste Rechtsprechungsgewalt über alle Könige auf Erden, über alle Regierungen auf Erden. Steht alles in dem Kodex des Vatikan. Also nicht die Handschrift meine ich jetzt, sondern im Gesetzbuch. Ne? Wie heißt es, dieses Gesetzbuch? Codex Juris Canonici, glaube ich. Ne? Das ist alles geregelt, bis ins Einzelne. Auch eine neue Gebotsliste. Aber es gibt auch bei Evangelischen oftmals solche genauen Gemeinderegeln, wo alles genau vorgeschrieben wird. Eine gewisse Ordnung braucht es natürlich, aber es darf niemals über die Heilige Schrift hinausgehen. Sie nehmen den ersten Platz ein. Falsche Frömmigkeit, so kann man es auch dann sagen, in Vers 11 wird es auch nochmal betont, falsche Frömmigkeit will geehrt werden. Aber der Herr Jesus sagt eben in Vers 11, der Größte unter euch soll euer Diener sein. Wirklicher Diener, nicht der Diener, der dann wieder der Herrscher ist, sondern ein wirklicher Diener. Wenn wir einander dienen, welche Freude wird das sein in der Gemeinde? Dass wir uns auch offene Augen schenken lassen. Herr, wo kann ich meinem Nächsten Gutes tun? Wo kann ich kleine Liebesdienste leisten, mal zur Hand gehen im Garten, im Haushalt, wenn Not ist, helfen, mal die Kinder abnehmen, Putzdienst in der Gemeinde und so weiter. Es gibt viele Möglichkeiten, Dienste zu praktizieren, auch in der irdischen Gemeinde, im Reich Gottes. Die Titelsucht offenbart ebenfalls eine falsche Frömmigkeit. So heißt es ja hier ausführlich, dass sie von den Menschen Rabbi, Rabbi, Meister, Lehrer genannt werden wollen, sogar doppelt hier formuliert, also sie wollen es ganz besonders haben. Aber der Herr sagt, ihr sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn einer ist euer Meister, Christus, ihr aber seid alle Brüder. Rabbi heißt also auch Lehrer. Natürlich gibt es Lehrer, es gab Rabbinen, es gibt bis heute. Aber das Problem ist, dass sie diese Titel immer ganz groß vor sich hertragen, dass sie damit prahlen, an die Öffentlichkeit gehen. Es gibt auch heute Titel, ich trage selber einen, ich weiß es. Ja, aber ich mache davon nicht so großen Gebrauch und sage, ihr müsst mich alle jetzt so mit dem Titel dauernd anreden. Wir haben auch weggelassen bei der Einladung hier. Aber manche, die sammeln sogar Titel. Doktor, 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 so und so gibt es also. Ich kenne einen selber, der Titel sammelt. An sich arme Menschen. Natürlich kann man wissenschaftliche Arbeiten schreiben, habe ich gar nichts dagegen. Aber wenn man abhängig ist von diesen irdischen Titeln wissenschaftlicher Forschung oder auch anderen Titeln, auch Ingenieur oder Handwerksbetrieb Nummer 1 am Ort, oder es gibt ja viele Titel, nicht? Ist es immer ein Problem. Werbung ist damit nicht verboten, aber man sollte sich nie besser präsentieren, als man ist. Man sollte damit nicht angeben und prahlen. Man sollte nicht die Konkurrenz niedermachen dann gleichzeitig. Das sind alles Dinge, die dann zur Sünde werden können. Das hat mal ein bekannter Evangelist gesagt, das war Dr. Gerhard Bergmann. Durch meinen Namen und Titel lade ich Menschen zur Evangelisation ein, aber wenn sie dann da sind, predige ich von mir weg zu Jesus hin. Ich denke, dass das dann die richtige Haltung ist. Weil die Ungläubigen, die kommen oft dann, wenn ein großer Name da steht, ein bekannter Titel, Professor so und so. Ja, das beeindruckt halt Ungläubige, Gläubige leider auch manchmal, muss man leider auch sagen. Auch wir sind nicht immer frei von solchen fleischlichen Dingen. Und da kommt man also nur, wenn der Direktor dann kommt oder wie auch immer, oder der Inspektor, ja, ich will jetzt nicht noch deutlicher werden, aber das hat gar nichts zu sagen. Im Reich Gottes gelten eben die einfachen, demütigen Brüder und Schwestern viel mehr als die, die oft große Positionen haben und leider heute oftmals die Gemeinden verführen. Das ist auch eine große Not. Die Titelsucht offenbart eine falsche Frömmigkeit. Wenn jemand dauernd Titel sucht, Anerkennung sucht vor der Welt, Anerkennung vom Staat, der immer antichristlicher wird, dann ist irgendetwas falsch. Leider haben auch immer mehr evangelikale Bibelschulen den Titel Bibelschule abgelegt und wollen jetzt staatliche Anerkennung, um Titel verleihen zu können. Das ist auch ein Problem, möchte ich hier nur erwähnen. Ja, und dann der Vatertitel. Ihr sollt niemand auf Erden euren Vater nennen, denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist. Wie gesagt, abgesehen vom leiblichen Vater. Ich bin auch ein Vater, aber ich würde mich nicht im geistlichen Sinn Pater oder Papst oder Il Papa oder so weiter nennen. Nicht? Das ist ja praktisch auch eine Prophetie, unter anderem auf die römische Kirche, wo viele solche Vatertitel eingeführt wurden. Abt heißt Vater, Pater heißt Vater, Papst heißt Vater. Und allein, wenn man schon diesen Vers einmal zitiert gegenüber einem Katholiken, müsst ihr doch erkennen, ja, da stimmt was nicht. Wo sich so viele Menschen den Vatertitel hier anmaßen und der Herr Jesus sagt, ihr sollt niemand hier auf Erden Vater nennen, außer den leiblichen Vater. Der Größte unter euch soll euer Diener sein. Wer sich selbst erhöhen wird, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigen wird, der wird erhöht werden. Und dann sagt der Herr Jesus etwas sehr Erschütterndes in Vers 13. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr das Himmelreich zuschließt vor den Menschen. Ja, sag mal, es sollen doch die Geistlichen sein, die die Menschen zum Himmelreich führen. Sie schließen es zu durch eine falsche Frömmigkeit. Ist das nicht erschütternd? Gerade indem sie dann den einzigen Retter, Jesus, der einzige Weg zum Vater ist, zum Himmelreich, abgelehnt haben, haben sie es zugeschlossen. Und auch heute, wo Jesus nicht als der Sohn Gottes verkündigt wird, wo er nur als Mensch, als Sozialrevolutionär, als Friedensprediger hingestellt und reduziert wird, da schließen auch heute Theologen das Himmelreich zu vor den Menschen. Ist uns das bewusst? Überall, wo Jesus zu einem bloßen Menschen, zu einem bloßen Propheten, wie etwa im Islam, reduziert, verfälscht wird, schließen Menschen, und wenn sie sich noch so geistlich nennen, das Himmelreich zu und sind mitschuldig, wenn Menschen verloren gehen. Aber Jesus ist wahrer Gott und wahrer Mensch zugleich. Ganz Mensch durch Maria geboren und ganz Gott durch den Heiligen Geist gezeugt in der Maria. Und beides müssen wir sehen, die menschliche und die göttliche Seite unseres Herrn Jesus Christus. Er wurde Mensch, um mitzuleiden mit unserer Schwachheit. So steht im Hebräerbrief. Und er ist ganz Gott und war deshalb, weil er als Gottes Sohn am Kreuz von Golgatha gelitten hat und gestorben ist für uns, nur deshalb konnte er uns auch erlösen. Ein bloßer Mensch hätte uns nicht erlösen können. Aber Gott hat seinen Sohn gesandt. Johannes 3, Vers 16. So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gesandt hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern das ewige Leben habe. Das ist das Geheimnis des Heilsplanes Gottes. Aber wie tragisch, wenn der Herr hier sagen muss, ihr theologische Leitungsschicht, ihr Heuchler, ihr schließt das Himmelreich vor den Menschen zu. Ihr kommt nicht hinein. Und die hinein wollen, lasst ihr nicht hineingehen, indem ihr ihnen ein falsches Evangelium verkündigt. Neutestamentlich gesagt, Galater 1, Vers 6, verflucht sei, wer ein anderes Evangelium verkündigt als das, welches ja auch der Apostel Paulus empfangen hat von Gott. Ein falsches Evangelium. Es kann ein Evangelium der Werkgerechtigkeit sein, so wie es bei den Galatern war, der Judaismus, der dort überhand genommen hatte. Es kann aber auch das Evangelium einer falschen Freizügigkeit sein. Alles ist erlaubt. Ihr könnt heute leben, wie ihr wollt. Hauptsache, ihr habt einen Taufschein oder habt mal die Hand gehoben bei einer Evangelisation. Oder ein Christ kann ja nie mehr verloren gehen. Ja, alle solche Theorien, die heute herumschwirren und die Menschen sanft in den Schlaf lullen. Sanft in den Schlaf lullen. Die Pharisäer haben sich auch für gerettet gehalten. Und der Herr sagt, ihr werdet nicht in den Himmel kommen und ihr schließt das Himmelreich zu. Es gab auch bei den Pharisäern und Schriftgelehrten damals auch schon Ausnahmen, müssen wir auch sagen. Josef von Arimathea, Nikodemus, die heimlich zunächst Anhänger Jesu waren. Es war ja sehr gefährlich, damals offen Anhänger zu sein. Aber es hat sich gezeigt daran, dass sie den gekreuzigten Herrn zur letzten Ruhe gebetet haben. Es war aber bei Jesus ja nicht die letzte Ruhe, sondern die Vorstufe zur Auferstehung. Aber sie haben den Leichnam vom Grab genommen und in das Grab des Josef von Arimathea gelegt, in der Nähe des Felsens Golgatha. Also wir wollen nicht pauschal jetzt mit dem Finger auf die damaligen Theologen zeigen, sondern es geht darum, auch uns selber zu prüfen, wo stehen wir, wo stehe ich. Und dann bringt der Herr weitere Beispiele. In Vers 14, wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr die Häuser der Witwen fresst. Die Häuser der Witwen fresst, ja, was heißt denn das? Tja, gibt es das heute auch? Ich habe so formuliert, ein weiteres Kennzeichen falscher Frömmigkeit ist das Berauben der Armen. Was ist da geschehen? Man hat offensichtlich auch damals die Möglichkeit genutzt, Vermächtnisse und ähnliche Erbschaften der damaligen Synagoge zu vermachen. Heute überlässt man diese Testamente und Hinterlassenschaften dann seiner Kirche. Die Kirchen sind nicht ohne Grund so reich, es sind viele Testamente eingeflossen. Die Leute haben es ja auch gut gemeint, wollten was Gutes tun, der Kirche und so weiter. Aber damals war es so, dass man dann sich reich gemacht hat dadurch, durch viele Vermächtnisse, Testamente, Erbschaften. Und das Schlimm wird es eben dann, wenn man die alten Menschen nur besucht hat, sich nur um sie gekümmert hat, um an ihr Geld zu kommen, darf man das so deutlich sagen. Ist das nicht schlimm und tragisch und heuchlerisch? Wenn man nicht das ehrliche Anliegen hat, diesem alten Menschen zu helfen, den Weg zum Himmelreich zu finden, falls er noch nicht gläubig ist, dass diese Oma, dieser Opa auch noch gerettet wird, bevor es in die Ewigkeit geht. Aber wenn jemand das nur macht, um an das Geld zu kommen, irgendeine Kirche und so weiter, das ist furchtbar. Und das wird auch das Gericht Gottes nach sich ziehen. Sie haben damals die Häuser der Witwen gefressen. Dann sagt der Herr weiter, und zum Vorwand lange Gebete sagt. Das ist in der Bergpredigt ausführlicher beleuchtet, dieses äußerliche Auftreten an den Ecken und Gassen, um zu sehen werden von den Menschen. Heute schämt man sich vielleicht eher, in der Öffentlichkeit zu beten, zumindest in Deutschland. Auch nicht richtig. Aber damals hat man es zur Schau gestellt, in Israel auch heute oft noch, bei den Moslems übrigens auch, die das so richtig zur Schau stellen. Aber darauf liegt kein Segen. Wenn das Herz nicht dabei ist, wenn es um der Menschen willen geschieht, ist das Heuchelei. Und Heuchelei schließt aus vom Reich Gottes. Nur echter Glaube kann uns den Weg zum Himmelreich öffnen. Dann sagt der Herr weiter, weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr Land und Meer durchzieht, damit ihr einen Proselyten macht. Und wenn er es geworden ist, macht er ihn zu einem Kind der Hölle, doppelt so schlimm wie ihr. Proselyten, das sind Judengenossen, die man geworben hat aus den Heiden. Sie sollten Juden werden, natürlich ein lobenswertes Anliegen. Sie sollten mit dem wahren Gott Israels in Verbindung kommen. Aber dann heißt es, dann macht ihr ihn zu einem Kind der Hölle doppelt so schlimm wie ihr, indem sie genau diese äußere Frömmigkeit ihm auferlegen. Du musst jetzt das tun, du musst dich beschneiden lassen, du musst diese Rituale durchführen und jene. Aber das Zentrum, die lebendige Herzensbeziehung zum einzig wahren Gott, die wird dadurch versperrt durch so viele Gebote um die Tora herum, die noch zusätzlich zum Gesetz des Mose hinzugefügt wurden. Das ist ein Problem. Und auch wenn wir heute Mission betreiben, soll es keineswegs dazu dienen, eine falsche Tradition zu bestärken oder die Mitgliederzahlen in Kirchen und Gemeinden zu erhöhen. Das ist zwar nicht verboten, nicht falsch, aber wenn das der einzige Zweck ist, dass wir mehr Mitglieder haben, die mehr Geld abliefern in die Gemeinschaft, in die Gemeinde, ist das eine falsche Motivation. Es sollte und darf allein darum gehen, dass Seelen gerettet werden für Zeit und Ewigkeit, dass Menschen wiedergeboren werden durch den Geist Gottes. Und dann können sie natürlich auch ihr Opfer geben, ist ja nicht verboten, natürlich, aber an erster Stelle soll immer das Anliegen stehen um die Seele des Verlorenen, dass der Verlorene Eingang finden darf in das Himmelreich und dann auch in einer Gemeinde das wirkliche Wort Gottes hören kann. Falscher Frömmigkeit dagegen geht es um die Vermehrung eines zahlenmäßigen und auch zahlenden Mitgliederbestandes ohne innere Bekehrung und Wiedergeburt. Die Vermehrung eines zahlenmäßigen und zahlenden Mitgliederbestandes. Ich habe mal in meiner frühen Zeit als Theologiestudent einen Leserbrief geschrieben, der mich vermutlich meine Übernahme in den kirchlichen Dienst mitgekostet haben mag. Damals hatte die Badische Landeskirche eine Aktion gestartet. Wir suchen Manager gegen Rüstung, Manager gegen Wahnsinn, Manager gegen Ausländerhass. Die sollten alle mitarbeiten in der Kirche. Aber mit keinem Wort war die Rede, dass die Leute sich bekehren sollen oder wiedergeboren sein sollen, die da mitarbeiten. Und das war mir damals so aufgefallen, dass ich geschrieben habe, sollen das alles jetzt Manager sein, wie in der Industrie, ohne dass der Geist Gottes in ihnen wohnt. Und die sollen jetzt in der Kirche mitarbeiten. Ich konnte es damals, wie ich damals noch naiv war, nicht verstehen, was da eigentlich für Triebkräfte sind. Dass es da nur um die Vermehrung von Aktivitäten und Mitglieder geht für viele. Und das war für mich schon ein frühes Schlüsselerlebnis, wo ich gemerkt habe, also nicht jeder in den Kirchen hat hier das Anliegen, dass Menschen wirklich gerettet werden. Die suchen da einfach Mitarbeiter, Aktivisten, Friedensmärsche und was auch immer. Es ist da so zentral geworden, leider. Es ist traurig. Es ist nicht flächendeckend so, es gibt überall Ausnahmen noch. Aber das hat nichts mit dem Gebot Jesu zu tun, geht hin und macht zu Jüngern alle Völker und so weiter. Dann nennt der Herr Jesus ausführlich das Thema Schwüre. Wehe euch, blinde Führer, die ihr sagt, wenn jemand beim Tempel schwört, das gilt nichts, wer aber beim Gold des Tempels schwört, der ist gebunden. Ihr Narren und Blinden, was ist größer, das Gold oder der Tempel, der das Gold heiligt? Und wenn jemand beim Altar schwört, das gilt nichts, wer aber beim Opfer schwört, das darauf ist, der ist gebunden. Ihr Narren und Blinden, was ist größer, das Opfer oder der Altar, der das Opfer heiligt? Darum, wer beim Altar schwört, der schwört bei diesem und bei allem, was darauf ist. Und wer beim Tempel schwört, der schwört bei diesem und bei dem, der darin wohnt. Und wer beim Himmel schwört, der schwört beim Thron Gottes und bei dem, der darauf sitzt. Es ist interessant, dass das hier ein langer Abschnitt ist. Auch die Schwüre, das war so ein Brauch. Und das hat man oft umgangen. Man hat dann nicht beim Tempel direkt geschworen, sondern beim Gold. Also so ein gewisses, wie soll man es nennen, Sophisterei oder Umgehung von Dingen, die nicht so ganz erlaubt waren. Es heißt ja auch, man soll keinen falschen Schwur machen, schon im Alten Testament, weil das den Fluch Gottes herbeizieht. Der Herr Jesus sagt, dass wir überhaupt nicht schwören sollen. Unser Ja soll ein Ja sein, unser Nein ein Nein. Ich habe mich mal ausführlich mit dem Thema Schwören beschäftigt. Manchmal wird man ja gezwungen vor Gericht oder bei der Vereidigung in gewissen Berufssparten. Das ist eine schwierige Frage. Grundsätzlich gilt, dass wir als Christen untereinander nicht schwören sollen, sondern dass man sich auf unser Wort verlassen können soll. Ja oder nein, brauche ich nicht schwören oder irgendwas. Und im staatlichen Bereich gibt es unterschiedliche Ansichten. Mennoniten sagen, auch da nicht schwören. Man hat dann eine Bekräftigung eingeführt, dass man einfach dann auch gefragt wird. Und wenn man dann Ja sagt als Mennonit, wird es auch anerkannt, auch bei der Rechtsprechung zum Beispiel. Lutheraner sind da etwas weitherziger und sagen, wenn man gezwungen wird im Staat, darf man schwören. Man muss dann trennen, ob es in der Gemeinde ist, wo Ja, Ja gilt oder Nein. Und in den weltlichen Dingen gelten eben andere Regeln, wo wir uns der Obrigkeit unterordnen müssen. Aber es ist auch dann eine Gewissensfrage, wie ich damit umgehe. Ich wollte es hier nur erwähnen. Grundsätzlich aber sollten wir als Christen als so aufrichtige, ehrliche Menschen bekannt sein, dass man uns auch glaubt, wenn wir nicht schwören. Dass man weiß, auf den kann man sich verlassen. Dessen Wort gilt. Dessen Wort gilt. Bei den Pharisäern und Schriftgelehrten war es anders. Die haben da so Umwege gemacht. Wer beim Tempel schwört, der schwört bei diesem und bei dem darin sitzt, hat der Herr Jesus dann gewarnt. Also man soll überhaupt nicht schwören, wie er dann der Bergpredigt ausführt. Nun, vor allem ist es natürlich schlimm, wenn man schwört und Hintergedanken hat, es doch nicht zu halten. Das ist natürlich ganz verwerflich. Da werden dann die Finger gekreuzt hinter dem Rücken, solche okkulten, abergläubischen Praktiken schon. Und das ist ganz verwerflich. Deshalb lieber gar nicht schwören, als wenn man es nachher nicht halten kann. Darum geht es letztendlich. Ja, ich muss einiges aus Zeitgründen etwas kürzen. Aber ein wichtiges Thema hier ist noch die Frage der inneren und äußeren Reinheit. Aber bevor ich darauf komme, noch der Vers 23. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr Minze, Anis und Kümmel verzehntet und lasst das Wichtigere im Gesetz außer Acht, nämlich das Gericht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Dieses sollte man tun und jenes nicht lassen, ihr blinden Führer, die ihr Mücken aussiebt und Kamele verschluckt. Ganz klar hier das Thema der Prioritäten der Gewichtung. Falsche Frömmigkeit vertauscht die Prioritäten. Minze, Anis und Kümmel wurden verzehntet, ganz genau berechnet, dass das mit dem 10. Gebot übereinstimmt. Aber gleichzeitig hat man das Gericht Gottes, die Barmherzigkeit Gottes und den Glauben an Gott hintangestellt. Also diese äußeren Rituale, Berechnungen im Vordergrund, das andere hinten. Der Jesus sagt, man sollte beides tun, das eine tun, das andere nicht lassen. Das Zehntengebot wurde von ihm in dieser Hinsicht jetzt nicht bekämpft oder aufgehoben. Aber wichtiger ist eben das Gericht Gottes zu verkündigen, die Barmherzigkeit Gottes zu verkündigen und den Glauben an Gott. Und nun die Frage von äußerer Reinheit und innerer Unreinheit. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr die Becher und Schüsseln außen reinigt, inwendig aber sind sie voller Raub und Unmäßigkeit. Du blinder Pharisäer, reinige zuerst das Innere des Bechers und der Schüssel, damit auch das Äußere rein wird. Und dann auch mit den Gräbern der Vergleich. Wie euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr seid wie die übertünchten Gräber, die von außen hübsch erscheinen, aber inwendig voller Totengebeine und aller Unreinheit sind. So auch ihr, von außen erscheint ihr vor den Menschen gerecht, aber inwendig seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Die Heuchelei ist der Sauerteig der Pharisäer und Schriftgelehrten und sie sollen Jünger Jesu nicht sein. Was macht uns unrein vor Gott? Wenn jetzt ein Fleck auf dem Hemd ist, bin ich deshalb unrein vor Gott? Nein. Bin ich vielleicht unrein in euren Augen? Ja, muss gewaschen werden. Meine Frau ist da sehr fleißig und bin ihr sehr dankbar, dass sie immer wieder die Dinge so reinigt, auch wenn mal ein Fleck ist. Aber die eigentliche Unreinheit, die kommt aus dem Herzen und kommt dann auch heraus aus dem Mund und durch die bösen Worte und Taten. So sagt der Herr Jesus in den Evangelien, nicht das, was durch den Mund hineingeht, macht den Menschen unrein. Die Nahrung, er hat damit auch diese übertriebenen Speisegesetze hintangestellt, sondern das, was aus dem Herzen herauskommt. Zum Beispiel Lästerung, Ehebruch, Neid, Hass und so weiter. Das macht den Menschen unrein. Denn im Herzen wohnt nichts Gutes, wo nicht der Heilige Geist uns Tag für Tag erneuert. Und immer wieder sind wir angewiesen, Herr, reinige uns durch dein Blut. Nicht die Speisegesetze sind ausschlaggebend, nicht die gereinigten und polierten Becher oder die übertünchten Gräber, sondern das, was im Inneren ist, im Inneren wohnt. Recht, Gerechtigkeit, Glaube, Wiedergeburt, das ist entscheidend, die geistliche Wiedergeburt. Und wie sieht es bei uns aus? Ziehen wir uns sonntags prachtvoll an, aber im Inneren da tobt der Kampf, ja, der Sünde. Ich will gar nicht sagen, dass wir nicht auch immer wieder mannigfältig Anfechtungen erleben, aber wichtig ist, wie wir damit umgehen, dass wir wirklich nicht liegen bleiben, wenn der Teufel uns auf den Boden schmeißen möchte, sondern sagen, Herr, richte mich wieder auf, erneuere mich, lass mich ein fröhliches Kind Gottes sein in dir. Innerlich lebendig und auch äußerlich glänzen, das ist am besten. Wenn ein Christ geistlich erneuert ist, innerlich, wird er sich auch nicht äußerlich mit den schmutzigsten Sachen ansehen, sondern wird es auch äußerlich zum Ausdruck bringen. Das ist dann wunderbar, wenn Inneres und Äußeres übereinstimmen. Wenn man auch äußerlich schon sieht, das ist ein wirklicher Jünger Jesu, in dem der Geist Gottes wohnt. Das heißt mal in einem Lied, sinngemäß, man erkennt sie am Strahlen am Gesicht. Ja, ihr wisst vielleicht, welches Lied ich meine, am leuchtenden Gesicht, sinngemäß. Kann man leider nicht so gut die Verse merken, aber vielleicht finden wir es im Liederbuch. Bitte?
Es pilgert durch die Lande.
Es pilgert durch die Lande, die erlöste Schar. Ja. Vielen Dank. Und dann noch ein letztes Kennzeichen einer falschen Frömmigkeit. Und das ist besonders kennzeichnend, aber auch erschütternd und folgenreich. Nämlich, das erschütterndste Kennzeichen der falschen Frömmigkeit ist, dass diese den wahren und rettenden Glauben ablehnt. Und diejenigen, die den wahren und rettenden Glauben leben und verkündigen, sogar tötet, beseitigt, ausschaltet, mundtot macht, kreuzigt. Kreuzigt. Das ist das, was der Herr Jesus jetzt hier am ausführlichsten bringt, am Schluss. Es geht praktisch von Vers 30 bis 39. 9 Verse verwendet der Herr, oder ja, 10 sogar, wenn man es genau sieht, um das zu verdeutlichen. Und zwar sagt er ab Vers 30, Ihr sagt, hätten wir zu den Zeiten unserer Väter gelebt, dann hätten wir uns nicht mitschuldig gemacht am Blut der Propheten. Ja, wir sind besser als unsere Väter. Und wir können heute sagen, hätten wir im Dritten Reich gelebt, wir hätten den Hitler nicht unterstützt. Hätten wir zur Zeit Stalins gelebt, wir hätten widerstanden. Hätten wir das wirklich? Gut, damals war eine Diktatur, es hat oft das Leben gekostet, hier wieder zu widerstehen. Aber hier, die Propheten getötet haben, es war auch eine Massenbewegung gegen die Propheten. Die echten Propheten waren praktisch immer in der Minderheit. Einmal war es ein Prophet, glaube ich, gegen 400, nicht? Zum Beispiel, der die Wahrheit Gottes verkündet hat. Auch Elia. Aber da waren noch 7000 übrig gelassen. Also ganz allein sind sie auch nicht. Und sie dünken sich besser und denken, wir hätten die Propheten nicht getötet. Aber deshalb, liebe Geschwister, wir wollen nicht auf unsere Großväter zeigen, die in diesen schweren Zeiten gelebt haben und vielleicht damals teilweise mitmarschiert sind. Das hat nicht jeder durchschaut, auch nicht jeder hat die Kraft gehabt zu widerstehen. Aber es gab doch auch mutige Männer und Frauen in der Zeit der Diktaturen, die widerstanden haben. Wie werden wir uns verhalten, wenn es etwas kostet, Christ zu sein? Werden wir dann auch uns zum Herrn bekennen? Werden wir dann auch dem Bösen widerstehen? Aus eigener Kraft ist nichts getan, da sind wir bald verloren. Es streitet für uns der rechte Mann, der für uns ist geboren, der Herr Jesus Christ. So heißt es mal sinngemäß in einem bekannten Reformationslied, ein feste Burg ist unser Gott. Ein feste Burg ist unser Gott von Martin Luther. Ja, sie haben die Propheten getötet. Und diese Generation, die sagt, wir hätten das nicht getan, sie tun das Allerschlimmste, sie kreuzigen oder lassen kreuzigen, machen sich die Hände ja nicht selber schmutzig, durch die Römer lassen sie es tun, lassen kreuzigen den Christus, den Messias, den Heilskönig Israels und der gesamten Menschheit, Jesus von Nazareth. Und der Herr Jesus sagt ihnen, wenn ihr sagt, unsere Väter haben das getan, aber wir nicht, dann sagt er in Vers 31, so gebt ihr gegen euch selbst Zeugnis. Sie sagen nämlich dann selber, dass sie Kinder derer sind, die die Propheten ermordet haben. Und sind die Kinder besser als die Väter? Das ist ja das gleiche Erbgut, die gleiche Adamslinie. Ja, wir wollen nicht uns gegen die Väter stellen. Heute ist sehr modern die antiautoritäre Welle. Die Kinder begehren auf gegen die Eltern. Das ist sehr modern, aber das ist nicht richtig. Ihr Kinder, ehrt eure Eltern. Und ihr Eltern, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. So heißt es auch im Wort Gottes. Beides gilt. Und der Herr Jesus sagt weiter, wohlan, so erfüllt auch ihr das Maß eurer Väter, ihr Schlangen, ihr Otternbrut. Wie wollt ihr der höllischen Verdammnis entkommen? Darum seht, ich sende Propheten und Weise und Schriftgelehrte zu euch. Das ist besonders interessant. Der Herr Jesus sendet Schriftgelehrte zu den Schriftgelehrten. Ja, wahre Schriftgelehrte. Und das sind einfache Fischer, ungelernte Arbeiter zum Teil, die er berufen hat. Die haben gar kein Studium gemacht. Das sind die wahren Schriftgelehrten, auch heute oftmals. Ich habe selber studiert. Deshalb darf ich sagen, das Studium, das ist nicht entscheidend, sondern wenn schon, dann das Bibelstudium und das Gebet. Das hat mir viel mehr gebracht, dass ich die Bibel gelesen habe, auch als Theologiestudent, als wenn ich jetzt immer nur diese Vorlesungen gehört hätte, die zum großen Teil bibelkritisch waren. Da habe ich immer gebetet, Herr, bewahr mich davon, nimm allen Müll wieder weg, der nichts taugt, den man da hören muss. Aber Gott, Jesus, sendet wirkliche, echte Propheten, Weise und Schriftgelehrten zu den Abtrünnigen, abgefallenen Schriftgelehrten der damaligen Zeit und auch der heutigen Zeit. Es sind auch heute oft ungelehrte Männer, die der Herr sendet und die noch das einfache, klare biblische Evangelium verkündigen. Ich sage gar nichts dagegen, wenn man ein Bibelschulstudium macht oder auch Universitätsstudium, aber sehr vorsichtig bitte, gerade bei diesen Studien heute. Es kommt überall die Bibelkritik, so schleichend wie das Gift der Schlange hinein. Und deshalb sind oft die besten Predigten von denen, die nicht durch dieses Gift verseucht wurden oder angetastet wurden. Ich kenne nur wenige meiner früheren Kommilitonen, die nicht in der Bibelkritik gelandet sind oder in einer liberalen Theologie oder liberalen kirchlichen Landschaft heute sich befinden. Man kann es in einer Hand abzählen. Und ich habe damals 1000 gekannt in Tübingen. Ja, der Jesus sagt, darum seht, ich sende Propheten und Weise und Schriftgelehrte zu euch und einige von ihnen werdet ihr töten und kreuzigen und einige werdet ihr in euren Synagogen geißeln und werdet sie verfolgen von einer Stadt zur anderen. Damit beschreibt der Herr Jesus das Schicksal der Jünger, der Apostel, die dann durch ihn ja berufen waren und denen dann dieses Schicksal schon vorausgesagt ist. So wie sie ihn gekreuzigt haben, den Meister, den wirklichen Meister, so werden sie es auch mit seinen Nachfolgern tun. Nach der Überlieferung, in der Bibel selber steht es nicht, wir müssen es mit Vorsicht sagen, aber nach der Überlieferung der frühen Christenheit sind wahrscheinlich alle Apostel außer Johannes den Märtyrertod gestorben. Natürlich auch abgesehen von Judas, dem Verräter, ist klar, aber die Apostel, die dem Herrn treu geblieben sind, sind, so wie wir von frühchristlichen Zeugnissen hören, alle einen Märtyrertod gestorben. Und Johannes selber wurde ja noch im Alter nach Patmos verbannt, hat dort die wunderbare, großartige Offenbarung empfangen, die ich auch mit Gottes Hilfe auslegen durfte, mit Titelbildern übrigens von der Insel Patmos, was da drüben liegt, noch die Reihe. Also das ist wunderbar, wie der Herr dann aber auch große Offenbarungen schenkt, gerade in der größten Bedrängnis. In der größten Bedrängnis. Wer von euch war schon mal auf der Insel Patmos? Das ist schon ein ganz besonderer Ort. Sehr viel Licht, sehr heiß, sehr karg. Es wächst fast nichts dort, sehr trocken. Eine Verbannungsinsel. Aber gerade dort, in diesem ganz kargen Felsengebiet, da hat der Herr sich nochmal in überwältigender Weise geoffenbart und hat die Botschaft gegeben dem alten Johannes. Es war wahrscheinlich in den 90er Jahren des ersten Jahrhunderts dann schon, wo er über 80 war, von dem, was kommen wird, bis zum himmlischen Jerusalem. Und der Herr Jesus hat ja auch seinen eigenen Kreuzesweg vorausgesagt, denen, die hier um ihn her standen, aus der Führerschaft Israels. Er hat genau gewusst, was auf ihn zukommt. Es gibt drei Leidensweissagungen, die aber auch schon die Auferstehung enthalten. Er hatte seinen Jüngern gesagt, um sie darauf vorzubereiten, damit sie nicht so überrascht sind, denn sie haben auch geglaubt, wohl zum großen Teil, der Messias wird kommen, um sein Reich jetzt aufzurichten, um die Römer wegzufegen. Aber er kam ja zum ersten Mal, um die Schuldfrage zu lösen, um die Sünden der Welt ans Kreuz zu tragen. Alle, die es annehmen, bekommen Reinigung durch sein Blut und werden gerettet. Alle, die es ablehnen, gehen ewig verloren. Ja, wir sind jetzt fast hier am Ende. Er beschreibt ihnen dann noch Beispiele, wie ihre Väter das Blut vergossen haben, des gerechten Abel an. Damit fing das Blutvergießen an. Kain hat das Blut seines Bruders Abels vergossen. Und dann bis zum Blut des Zacharias, des Sohnes Berechias, den ihr ermordet habt zwischen dem Tempel und dem Altar. Was für ein Frevel! Ja, im Heiligtum ist das geschehen, diese Bluttat an einem Propheten des alten Bundes. Wahrlich, ich sage euch, dies alles wird über dieses Geschlecht kommen. Und dann kann man sich vorstellen, dann hat der Herr geweint in Vers 37. Es gibt auch am Ölberg die Tränenkirche, wer da schon mal war. Und der Herr Jesus sagt ja, Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel sammelt. Und ihr habt nicht gewollt. Am ersten Abend haben wir darüber geredet, gibt es einen freien Willen oder nicht. Hier steht, ihr habt nicht gewollt. Gott zwingt niemand gegen seinen Willen zum Heil. Ich möchte es jetzt nicht wiederholen, diese Frage, aber hier steht ganz klar, ihr habt nicht gewollt. Wenn jemand in die Hölle kommt, dann ist er selber dafür verantwortlich. Niemand kann dann die Schuld auf Gott schieben. Es wäre eine grausame Lehre, wenn man sagt, Gott ist schuld, dass ich in der Hölle bin. Das haben schon die ersten Menschen versucht. Die Frau, die du mir gegeben hast, hat mir von der Frucht gegeben. Die Schlange, die du geschaffen hast, hat uns verführt. So haben die ersten Menschen gegen Gott argumentiert. Das ist schrecklich. Ja, wenn man Gott die Schuld gibt für das Böse. Nein, dass die Gerichte, die über die Erde gehen, hängen mit der Unbußfertigkeit der Menschheit zusammen. Auch die Endzeitgerichte, weil das Böse immer mehr ausreift, weil der Antichrist auftreten wird, lässt Gott auch seine Gerichte bis hin zu den schrecklichen Zornschalen über diese Erde ergießen. Und dann sagt der Herr Jesus etwas voraus, was dann nur wenige Jahrzehnte später schon geschehen wird. Euer Tempel soll euch wüst hinterlassen werden. Das ist dann schon der Übergang zur Endzeit oder Ölbergrede. Die Zerstörung des Tempels 70 nach Christus durch die Römerheere. Das Gericht hat nicht lange über sich warten lassen, über diesen veräußerlichten Gottesdienst, diese äußere Frömmigkeit hat Gott sein Gericht geschickt. Er wird es auch heutzutage schicken, über eine verweltlichte Christenheit, wo nur noch eine Form weithin vorhanden ist, aber kein innerer Herzensglaube. Wie schrecklich. Aber es klingt auch Hoffnung durch, wenn der Herr sagt, ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sagt, gelobet sei, der da kommt im Namen des Herrn. Das ist eine Naherfüllung. Schon vorausgegangen, da haben sie das ja gesagt, Hosianna, das liegt schon zurück. Ja, er hat es ja dann im Tempel gesprochen, diese Rede, nach dem Einzug in Jerusalem. Aber man wird es dann wieder sagen, noch in viel größerer Herrlichkeit, wenn er dann als der Messias erscheint. Und wann geschieht das? Bei der Schlacht von Harmagedon. Wenn die Heere des Antichristen gegen Jerusalem stehen und Jerusalem belagert wird. Und dann wird der Herr auf dem Ölberg erscheinen in seiner Macht und Herrlichkeit. Und alle werden ihn sehen, die ihn durchbohrt haben. Sacharja 12 bis 14, könnt ihr das ausführlich nachlesen. Nun ist mir die Zeit davongelaufen. Ich weiß nicht, ob ich an der Stelle jetzt einfach abbreche oder noch ein paar aktuelle Beispiele bringe. Mal ein bisschen Luft rein. Ganz kurz, nur noch ganz kurz einiges. Wie stellt sich die falsche Frömmigkeit heute dar und wie sieht die echte Frömmigkeit dem Gegenüber aus? Heute haben wir vermehrt einen äußeren Traditionsglauben anstatt des inneren geistlichen Lebens. Das ist leider Tatsache. Viele Rituale wiegen die Menschen in Sicherheit. Taufscheinchristen sagt man da oder Handhebchristen und wie auch immer, Namenschristen. Prüfe dich selber, ob du wirklich im Glauben lebst. Ich habe ein Exemplar noch hier, dieses Buch von Thomas Zimmermanns, Wer ist ein Christ? Das ist wirklich ein Spiegel, den man sich vorhalten lassen kann, zu prüfen, bin ich gerettet oder bin ich auf dem Weg ins Verderben? Ein weiteres Kennzeichen, falsche Frömmigkeit verrät sich durch unbiblische Toleranz. Der Toleranzgedanke wird heute in der Endzeit sehr groß geschrieben, aber es ist eine falsche Toleranz in Sachfragen. Es wird nicht mehr die Wahrheit betont, sondern Hauptsache Einheit und Harmonie mit allen Menschen guten Willens, mit allen Religionen, allen Ideologien, außer dem Fundamentalismus natürlich, auch dem christlichen und so weiter. Also man will alles in das große Boot holen, nur halt die, die sagen, es gibt nur einen Weg, die sind dann draußen. Aber das sind die Einzigen, die zum Himmel kommen, die an Jesus als dem einzigen Weg zum Vater festhalten. Der Teufel schafft es also heute, eine große Weltökumene, eine Welteinheitsreligion aufzubauen. So wie jetzt wieder in Assisi vor Augen geführt, vom Papst eingeladen waren christliche Führer und Führer der Weltreligionen, wo doch die Bibel sagt, ihr sollt nicht am gleichen Joch ziehen mit den Ungläubigen. Aber hier geschieht es in einem geistlichen Akt des Gebets, was eine ganz klare Grenzüberschreitung ist. Wir können zwar zusammenarbeiten, beim Straßenbau oder bei irgendwelchen praktischen Projekten, auch mit Moslems und so, ist gar keine Frage, aber doch nicht in geistlichen Dingen des Gebets. Nicht? Darum geht es. Das ist eine Übertretung des ersten Gebots, wo die Bibel, wo der Herr sagt, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Aber heute, der große Toleranzgedanke, wo die Wahrheit zu Boden gerissen wird und die Hure Babylon sich vor unseren Augen herausbildet. Ja, dann die äußere Tradition habe ich schon genannt, die Beruhigung des Gewissens durch finanzielle Opfer. Aber auch das ist nicht der Weg, sondern man darf sicherlich etwas opfern im Reich Gottes für die Gemeinde. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb, aber damit können wir uns nicht den Himmel erkaufen. Sonst sind wir so wie die Ablassprediger, die sagen, wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegfeuer springt. Übrigens, Reformationsjubiläum 2017, es wurde schon jetzt vorgeschlagen, dass man das im evangelischen Bereich zusammen mit der katholischen Kirche feiern will. Unglaublich, zumal es heute noch den Ablass gibt. Das war ja damals der Auslöser des Thesenanschlags. Da sieht man, wie wenig die Wahrheit heute noch gilt. Es ist eine endzeitliche Situation. Lassen wir uns warnen davor, vor diesem breiten Weg, der in die Verdammnis führt. Und falsche Frömmigkeit lebt aus Werken ohne Glauben. Gute Werke tun, humanistische Hilfsleistungen, alles wunderbar. Aber wenn es nicht aus Glauben geschieht, nützt das auch dem, der das praktiziert, nichts, was die Ewigkeit angeht. Es gibt nur einen Weg ins Himmelreich, das ist Jesus Christus. Und die guten Werke sollen wir tun. Glaube ohne Werke ist tot, aber immer als Folge des Gerettetseins. Und nicht, um uns selber irgendwie eine Stufenleiter zum Himmel aufzurichten. Was überhaupt nicht geht, ist eine Illusion. Ich habe das ganz kurz gemacht. Aber jetzt noch abschließend, wie zeigt sich die echte Frömmigkeit? Echter Glaube setzt den Herrn Jesus Christus an die erste Stelle und nicht das dicke Ich, das dicke Ego. Das ist grundlegend. Es geht um den Sohn Gottes und nicht um den Menschen, um den Humanismus im Zentrum. Die innere Herzenshaltung ist bei echter Frömmigkeit entscheidend, dass wir den persönlichen Glauben haben und dann auch in der Nachfolge leben. Und was ist echter rettender Glaube? Bei echtem rettenden Glauben ist Jesus Christus zunächst der Erlöser. Er hat uns befreit von Sünde, Tod und Teufel. Aber zugleich auch, und das wird heute oft beiseite geschoben, auch in frommen Kreisen, auch der Herr. Erlösung wollen wir gerne bekommen, aber die Herren wollen wir selber sein, habe ich mal in einem Lied gedichtet. Aber das ist nur Schein, ein Scheinchristentum. Ja, wenn Jesus unser Erlöser ist, darf er dann nicht auch unser Herr sein? Muss er dann nicht auch unser Herr sein? Und ich kann euch bezeugen, nur dann wirst du glücklich sein, wenn Jesus auch dein Herr ist. Denn dann weißt du, dass dein Leben einen Sinn hat. Dann weißt du, dass du ihm dienst. Es gibt nichts Schöneres als Jesus, als Gott zu dienen. Wer dem eigenen sündigen Ich dient, der wird nicht wirklich glücklich sein. Der wird immer hin und her gerissen sein, zerrissen und kaputt. Aber wenn wir uns jeden Tag orientieren dürfen am Wort Gottes, geleitet durch den Geist des Herrn, dann wissen wir, wo wir herkommen, wo wir hingehen, womit wir dem Herrn heute dienen können, wenn wir besuchen sollten, wenn wir Liebe erweisen dürfen. Das ist wunderbar und da haben wir wirkliche Geborgenheit. Ich denke, viele von uns können das bezeugen. Dann hat das Leben wirklich Sinn. Sinn heißt Weg, einen Weg zum Ziel zu kennen. Das ist das Wort Sinn auch im Deutschen. Zur Zeit Jesu gab es drei Gruppen von Menschen. Das ist mein abschließender Gedanke. Erstens diejenigen, die den Herrn Jesus offen und entschieden abgelehnt haben. Das waren dieser Großteil, so muss man gerechterweise sagen, der religiösen Führungsschicht damals. Die haben ihn als Konkurrenten gesehen, haben ihn als Messias verleugnet und verschmäht und haben ihn nicht angenommen. Sie waren verstockt und ist es heute bei weiten Teilen der religiösen Führungsschicht nicht anders, dass da dieses falsche Toleranzevangelium verkündigt wird mit allen und jeden Religionen. Ich muss nur mal auf den Kirchentag gehen, was ich nicht empfehle, um zu sehen auf dem Markt der Möglichkeiten, was da alles sich tummelt. Fromme Stände zum Teil und dann Kommunisten und Sozialisten und Schwule und ich weiß nicht, ich war nur einmal auf dem Kirchentag, um das zu beobachten, einige Fotos zu machen. Und da wurde, es war in Stuttgart damals, in der Stuttgarter Stiftskirche, ein interreligiöses Abendmahl gefeiert. Gibt es denn sowas? Der Leib Christi und gleichzeitig die Buddha-Figur und die Hindu-Götter und der islamische Mondgott, ist ja der Mondgott, nicht? Der Gott der Finsternis in der Nacht, der Mond. Es wurde alles gemeinsam hier als interreligiöses Abendmahl den Leuten präsentiert. Grauenhaft. Ja, was würde der Herr Jesus heute wohl sagen? Was würde ein Martin Luther heute über seine Kirche sagen? Es ist dringend eine Reformation notwendig. Ob es in der Endzeit nochmal kommt, wissen wir nicht. Wir haben es versucht. Es liegt ja auch ein Buch auf, Kirche 2000, neue 95 und 96 Thesen. Aber es ist im Mülleimer der Bischöfe gelandet. Ich habe selber nachgefragt. Es wäre eine Hilfe, eine Einladung gewesen, umzukehren. Aber man wollte nicht hören darauf. Also die erste Gruppe ist diejenigen, die den rettenden Weg verstockt ablehnen. Dann gibt es zweitens diejenige Gruppe, sicherlich die größte, die den Herrn Jesus gerne gehört haben. Bei diesen Massenversammlungen, wo mal 5000 gesättigt worden und sie ihn zum Brotkönig machen wollten. 4000, es gibt übrigens 2 Speisungswunder, ja, ist kein Widerspruch, sondern es hat sich mehrfach ereignet. Aber viele haben den Herrn Jesus gern gehört, haben gerne diese Brote gegessen und diese Fische, die sich da wunderbar vermehrt hatten. Sie hatten einen, vielleicht sogar einen formalen Glauben an ihn, aber sie waren nicht bereit für seine Nachfolge. Als es heikel wurde, da hat der Herr Jesus sogar seine engsten Jünger gefragt, wollt ihr auch weggehen, wo es darum ging, dass nur durch ihn wir gerettet werden. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, ja, der hat den Zugang zum Himmelreich. Das haben sie damals nicht verstanden. Das musste natürlich geistlich verstanden werden, weil der Herr nachher sagt, das Fleisch ist nichts Nütze, der Geist ist, der es lebendig macht. Das wird heute von der katholischen Kirche übrigens immer noch missbraucht für die Transsubstantiation, die materielle Wandlung der Hostie und des Weines. Das wäre ein Thema für sich, ich kann das jetzt hier nur andeuten. Es geht darum, wer die Gemeinschaft mit dem Herrn hat und was im Mahl zum Ausdruck kommt, im Abendmahl, nur der kann gerettet werden. Das heißt, wer Jesus wirklich liebt und im Herzen trägt. Der formale Glaube also reicht nicht aus. Sie waren nicht bereit, ihm wirklich nachzufolgen, auch als es dann durchs Leiden ging. Und die dritte Gruppe von Menschen zur Zeit Jesu, und die gibt es auch heute, die kleine Herde, das war der Kreis der Jünger Jesu, die bereit waren, ihrem Herrn auf dem schmalen Weg wirklich nachzufolgen, auch wenn es in die Verfolgung dann ging, bis hin zum Märtyrertod. Judas war dazu nicht bereit, aber die anderen Apostel und viele andere seiner Jünger. Insgesamt ist es aber eine kleine Herde, es ist ein schmaler Weg zum Himmelreich und wenige gehen durch die Pforte ein. Deshalb, alles, was wir heute so als Volkskirche kennen, da ist zu großer Prozentzahl sind es Verlorene, die nur einen Mitgliedsschein haben. Das hat mal der Evangelist Wilhelm Pahls gesagt, es gibt Schätzungen, man kann ja nicht ins Herz schauen, aber so Schätzungen. In Amerika gibt es vielleicht so bis zu 10% wiedergeborene Christen, wirkliche. In Deutschland schätzt man 2-3%. Ja, wir sind also umgeben von Atheisten, von Namenschristen. Und wir haben den Auftrag, unseren Nachbarn, unseren Freunden die rettende Botschaft zu sagen, solange es noch Tag ist, bevor es zu spät ist. Ich schließe jetzt nun wirklich ab, entschuldigt, dass so lange geworden ist. Aber ich denke, es ist ein sehr wichtiges und herausforderndes Thema, auch ein langes Kapitel gewesen. Ich schließe ab mit einem Zitat des bekannten Fürsten der Prediger, wie man ihn nennt, obwohl er diesen Titel selber sicherlich nicht gewollt hat in seiner Demut. Aber es war Charles Haddon Spurgeon aus London. Von ihm stammt folgende Aussage, die ich jetzt nochmal zum Nachdenken an den Schluss dieser Predigt stellen möchte. Spurgeon sagt also, zu Christus kommen umfasst Buße, Selbstverleugnung und Glauben an den Herrn Jesus. Somit beinhaltet es alles, was notwendigerweise einhergeht mit diesen bedeutenden Herzensschritten. Doppelpunkt. Glauben an die Wahrheit, ernstliche Gebete zu Gott und die Unterwerfung der Seele unter die Vorschrift seines Evangeliums. Zu Christus kommen bedeutet, sich von der Sünde abzuwenden und auf ihn zu vertrauen. Zu Christus zu kommen ist ein Verlassen jeder falschen Zuversicht, eine Trennung von aller Liebe zur Sünde und ein Aufblicken zu Jesus als der einzigen Säule unserer Zuversicht und Hoffnung. Soweit Charles Haddon Spurgeon. Amen. Wir wollen uns erheben zum Gebet. Lieber Herr Jesus Christus, du hast uns durch diese Rede an die damaligen Schriftgelehrten und Pharisäer auch heute herausgefordert, nachzudenken über unseren Weg, über unseren Stand zu dir. Und ich kann dich nur bitten, überprüfe unsere Herzen durch deinen Geist, geh durch die Reihen, geh auch durch mein Herz, nimm alles hinaus, was nicht von dir ist und reinige uns auch an diesem Tag. Erneuere uns jeden Tag neu, dass wir das Ziel erreichen, einmal bei dir zu sein, deiner himmlischen Herrlichkeit. Amen.